ARD.
Also ich kann mich daran erinnern, es kam einfach irgendwann das zweite Kind und er war wieder viel unterwegs und ich kann mich so an eine Situation erinnern, an dem wir zu dritt auf dem Küchenboden saßen und zu dritt geweint haben, weil es einfach viel war und ich mich sehr allein gefühlt habe.
Hallo im Podcast Das wahre Leben, ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Dalma. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern und hofft nach der Trennung von ihrem Mann auf Anschluss und Austausch mit anderen Müttern, aber sie macht die Erfahrung, dass alleinerziehend auch bedeutet, alleingelassen zu sein. Ihre Überforderung im Spagat aus Vollzeitjob und Kinderbetreuung löst eine krisenhafte Einsamkeitserfahrung aus, in der sie feststellt, ich bin allein und da ist niemand, dem ich mich wirklich öffnen kann. Aber erstmal herzlich willkommen, Dalma.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Danke für dein Vertrauen, dass wir miteinander reden können. Dalma, wenn wir über Einsamkeit sprechen, würdest du sagen, dieses Gefühl ist auch heute noch bei dir, in dir, oder ist das etwas, was eher der Vergangenheit angehört?
Nein, das ist immer wieder noch in mir. Mhm. Also ich glaube, dass der Ursprung sehr viel in der Vergangenheit liegt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kommt genau dieses Gefühl des Alleingelassenseins und der Einsamkeit immer wieder hoch.
Mhm. Du kennst dieses Gefühl, du hast es auch immer noch. Empfindest du es für dich auch als was Besonderes? Ich meine, du gehst jetzt raus, du redest zum Beispiel auch heute mit mir drüber. Wie groß empfindest du diesen Schritt auch für dich?
Also ich habe eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass es total gut ist, damit in Kontakt zu gehen. Also das, was ich früher immer wieder gemacht habe, ist eben diese Einsamkeit nicht zu spüren und bei mir zu behalten und dann lieber in Aktion zu gehen und, weiß ich nicht, zu arbeiten oder irgendwelchen Hobbys nachgehen oder so. Und also ich war jetzt in der Klinik letztes Jahr oder dieses Anfang diesen Jahres und da habe ich die Erfahrung gemacht, naja, wenn ich gesehen werden will, dann muss ich mich zeigen. Und dieser Satz war einfach sehr präsent für mich und ja, und das tue ich jetzt hiermit und ich denke, dass damit dann ja auch vielleicht viele angesprochen werden, aber ich auch damit ja dann in Kontakt gehe und so der Einsamkeit entgegenwirken kann.
Dann danke dir schon mal dafür, dass du dich zeigst, ne, und dass wir auch zusammen uns diese Einsamkeit mal ansehen. Denn wenn wir auf dein Leben schauen, deine Eltern kommen aus Ungarn, du und deine Schwester, ihr wurdet aber in Deutschland geboren. Wie vertraut ist dir dieses Gefühl der Einsamkeit, wenn wir uns das anschauen, auch aus deiner Kindheit?
Sehr vertraut. Ich habe nicht lang zu Hause gelebt. Also ich bin mit 12 Jahren von zu Hause weggekommen, war dann in Heimen und bin dann mit 15 nach Budapest gebracht worden, was für mich einfach sehr schwierig war, weil ich die Sprache kaum konnte. Ich bin da ja nicht zur Schule gegangen. Ich musste neu schreiben lernen und so weiter und den ganzen Schulstoff nachholen. Und ich kannte ja gar niemanden. Also mein Vater hat mich hingebracht und er ist wieder nach Deutschland gegangen.
Das ist ja schon ein Riesenbogen, den du da aufmachst. Und du sagst so in einem Halbsatz, mit 12 bist du raus aus der Familie. Wenn du nochmal einen Schritt zurückgehst, wie war das denn? Wir wollen ja alle geliebt werden von unseren Eltern. Hast du diese Liebe gespürt von deinem Vater, von deiner Mutter, als du zu Hause warst?
Nein, wir hatten viel Gewalt in der Familie. Meine Eltern waren auch alkoholabhängig und es gab auch Missbrauchserfahrungen. Und da habe ich mich mit 12 Jahren dafür entschlossen, dann zu gehen.
Wo bist du dann genau untergekommen?
In einem Kinderheim.
In einem Kinderheim. Und war es da besser?
Also in dem ersten nicht. Sie haben ja sehr schnell für mich einen Platz suchen müssen. Aber ich bin da sehr schnell dann weggekommen nach Bad Tölz. Und da war es wirklich, wirklich gut. Also es gab da einen Erzieher, da bin ich bis heute dankbar. Er hat nichts Besonderes gemacht. Er mochte mich einfach. Mhm. Und da bin ich der Meinung, das hat mir sehr auf meinem Weg geholfen.
Mhm. War das, wenn man so will, die erste richtige Bezugsperson für dich, auf die du dich verlassen konntest?
Ja.
Das kann ja ein total wichtiger Mensch dann in deinem Leben gewesen sein. Weiß der das eigentlich?
Ja, ich habe ihn nochmal gesucht vor, ich glaube, 5, 6 Jahren. Genau. Und er arbeitet auch nicht mehr als Erzieher. Aber ich habe ihn gefunden und wollte ihm das einfach auch sagen. Und seitdem haben wir auch wieder Kontakt.
Du hast es ja dann nochmal bei deinem Vater versucht und der war aber der Meinung, du solltest in der Heimat deiner Eltern aufwachsen, in Ungarn. Und du hast ja gerade auch gesagt, er ist aber gar nicht mitgezogen. Hattest du denn jemals das Gefühl, richtig wichtig zu sein für deine Eltern?
Nein, niemals.
Das hört sich traurig an, weil wir alle suchen ja nach so einem Urvertrauen, ne? Nach Geborgenheit, nach Liebe. Und wie war das dann in Ungarn? Jetzt warst du ja nicht mehr in Heim, wo es diese Bezugsperson gab. Hattest du da jemanden?
Das waren schwierige Erfahrungen da. Also weil schon allein die Sprache sehr schwierig war und in Ungarn legen sie sehr, sehr viel Wert darauf, dass man höflich spricht und alles richtig ausspricht. Und das war, also da waren es manchmal Erfahrungen, wo ich, also ich Gesundheit gesagt habe in der Du-Form zu einem Erwachsenen und er das gar nicht fassen konnte. Ja, also es gab dann schon eine Erzieherin, die dann auch als Bezugsperson war. Aber da war ich, glaube ich, schon an dem Punkt, an dem ich sehr schwierig vertraut habe.
Also auch da warst du eigentlich wieder allein.
Ja.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das, was du beschreibst, diese ständigen Wechsel, eigentlich keine Liebe so richtig gespürt in der Kindheit. Die Frage ist ja, wie kann ich da einen eigenen Weg gehen? Du bist dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, auch weil du den Eindruck hattest, deinen Geschwistern ging es nicht so richtig gut. Wie sah es denn eigentlich aus bis dahin und danach mit Liebesbeziehungen?
Ich glaube, ich war sehr viel im Überlebensmodus und habe sehr gesucht, einfach nach jemandem, der mich hält. Ja, also ich glaube tatsächlich bis heute.
Wie hast du denn dann deinen späteren Mann kennengelernt?
Den habe ich einfach einmal in der Diskothek kennengelernt. Und wir haben uns dann ein paar Mal getroffen. Und jetzt im Nachhinein total spannend, weil er hat mir eigentlich gar nicht so sehr gefallen, bis ich dann irgendwann so einen Punkt hatte, an dem wir uns verabschiedet hatten und ja, Gefühle hochkamen. Und ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich ja doch verliebt und habe das erstmal gar nicht einordnen können. Aber ja, dann war ich verliebt und das hat dann auch gut gepasst. Und zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, sehr, sehr wichtig für mich, weil ich jemanden gebraucht habe, der sehr für mich sorgt. Und das hat er auf jeden Fall getan. Also im Außen hat er sehr gesorgt. Also der Rasen war immer gemäht und sowas. Emotional war er leider nicht verfügbar. Das ist auch der Grund, warum es zur Trennung geführt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, war genau das einfach wichtig für mich.
Wie habt ihr beide denn über Familie und Kinder gedacht?
Ich bin sehr schnell schwanger geworden, weil mir damals ein Arzt gesagt hat, wenn ich jetzt nicht schwanger werde, dann vielleicht gar nicht mehr. Und somit stand, noch bevor wir ein Jahr lang zusammen waren, stand die Frage, ob wir denn dann Kinder möchten oder nicht. Und für mich war zu dem Zeitpunkt klar, ich möchte auf jeden Fall Kinder. Eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt, aber ich wollte Kinder. Und er hat sich dann auch dafür ausgesprochen und dann hat es auch sehr schnell geklappt.
Und diese Zeit der Schwangerschaft, also das ist ja schon was Besonderes. War das dann eine besondere Zeit, auch für dich eine erfüllte Zeit oder war die auch mit Sorgen verbunden, wenn du dich erinnerst?
Die war mit großen Sorgen verbunden. Ich bin dann umgezogen, habe meine Zelte abgerissen und ich meine, er ist Soldat und war eben da hier stationiert und ich kannte niemanden. Und ich war dann schwanger, war sehr schnell im Beschäftigungsverbot und somit zu Hause. Und er war unterwegs, er war auf Lehrgängen unterwegs. Und also also da habe ich mich auch einfach sehr einsam gefühlt. Und ja, ich wusste natürlich nicht, wie wird's mit den Kindern, wie schaffe ich das? Aber es war auch total aufregend und auch schön. Also
Ja. Also so beides. Aber es gab wieder diese Momente, du sagtest, du hast eigentlich Halt gesucht und jemand, der die Leere füllt. Und jetzt ist er Soldat und ist weg und du bist wieder alleine.
Ja,
auch,
natürlich.
Auch wenn der Rahmen stimmt und der Rasen gemäht ist, ne, das gibt einem keinen Gesprächspartner. Hast du denn gedacht, ich meine, es gibt ja so Schwangerschafts-, also Geburtsvorbereitungskurse und so, hast du gedacht, vielleicht da Kontakte zu finden, die sich auch vertiefen können?
Ja, das war meine große Hoffnung. Mhm. Gerade im Geburtsvorbereitungskurs oder spätestens, wenn die Kinder da sind oder das Kind da ist, da ist es ja leichter, nochmal über Kinder in Kontakt zu kommen. Die Erfahrung war eine andere. Also ja, ich habe schon Kontakte geknüpft, aber die waren sehr oberflächlich und gar nicht intensiv. Also die haben auch gar nicht lange gehalten. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, na, hier sind halt alle hier aufgewachsen und hier geboren und ich bin erst seit kurzem dazu gekommen und dass da so eine Annahme gefehlt hat. Es ist immer irgendwie so, ja, dieses Gefühl dabei von, die kommen nicht von hier. Mhm. Also gar nicht, ich glaube gar nicht, dass es böse gemeint ist und vielleicht auch nicht bewusst. Und wie gesagt, vielleicht ist es nur meins, aber das ist so das, was ich ja schon auch sehe.
Also das heißt, du hast dann die anderen eher so zwar bei den Kursen gesehen, aber es kam dann nicht dazu, dass man sich mal für ein Getränk beim Bäcker oder was weiß ich wo verabredet?
Kam ein-, zweimal vor und das war's dann.
Hattest du dich dann auch gefragt, Mensch, liegt das jetzt an mir? Bin ich nicht bereit dazu? Oder ist das eben das, was du gerade beschrieben hast, dass die so ein bisschen dicht machen, weil man ist ja neu und da ist man erstmal vorsichtig. Hast du dir Gedanken darüber gemacht in dieser Zeit dann auch?
Ja, ich glaube schon auch, dass mein Muster ist, mich auf eine Art unsichtbar zu machen. Mhm. Und dann nehme ich auch wahr, dass mich niemand wahrnimmt.
Also unsichtbar machen heißt bloß nicht auffallen, bloß keine Gefühle preisgeben? Oder wie machst du dich unsichtbar, wenn du drüber nachdenkst? Also das, ja.
Ja, genau. Also möglichst alles richtig machen, in Anführungszeichen.
Perfektionismus kommt da wieder raus.
Ja, genau. Ja. Und genau, dann sind die Gefühle, die dann eben da sind, ja, dann weg.
Wie war das denn, als das Kind dann da war?
Na, eigentlich ähnlich.
Ist so weitergegangen.
Genau, ja.
Und wie lief es dann in deiner Ehe? Also war er dann auch mal über Phasen länger da oder ging das so weiter, dass er eher abwesend war nach deiner Wahrnehmung?
Also ich kann mich daran erinnern, es kam einfach irgendwann das zweite Kind und er war wieder viel unterwegs. Und ich kann mich so an eine Situation erinnern, an dem wir zu dritt auf dem Küchenboden saßen und zu dritt geweint haben, weil es einfach viel war und ich mich sehr allein gefühlt habe.
Hat er das gespürt?
Ich glaube nicht. Also, gesagt, emotional war er nicht wirklich verfügbar und ich habe es ihm gesagt, aber ja, ihm war der Beruf sehr wichtig. Er hat schon versucht, in seinen Möglichkeiten sehr viel für die Familie zu tun. Aber so wirklich gesehen hat er es nicht.
Ja, weil manchmal, vielleicht gibt es da Menschen, die dann sagen, okay, ich mache doch, ich arbeite, ich mähe den Rasen, ich mache doch das alles. Hast du auch so eine Erwartung gespürt, was ich auch schon immer wieder mal gehört habe, dass man so den Eindruck hat, also Mütter müssen ja einfach glücklich sein, schon allein deswegen, weil sie Mütter sind. Und dann sind da, also hast du sowas auch von außen gespürt?
Total. Also ich bin ich bin ein Jahr immer zu Hause geblieben mit den Kindern und bin dann arbeiten gegangen. Und ganz viele fanden das total schrecklich. Und für mich war die Arbeit aber einerseits wichtig, um Geld zu verdienen natürlich, aber auch um mich wieder zu spüren, um einfach auch ich zu sein und nicht nur in der Mutterrolle zu sein. Und ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir jetzt einen Tag frei nehme oder mir eine Stunde für mich nehme.
Von wem kommt das schlechte Gewissen? Also weil du die Reaktion der anderen Leute immer wieder gespürt hast sozusagen und die dann doch irgendwo bei dir verfangen haben?
Ich glaube beides. Ich glaube, zum einen ist das mein Perfektionismus und ich möchte natürlich, dass es meinen Kindern gut geht und sie auf gar keinen Fall die Erfahrung machen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, es kommt auch von außen. Also ich nehme schon sehr stark wahr, dass sehr viel auf Müttern lastet und ja, das immer in Ordnung ist. Und wenn ein Vater kommt, der dann auf den Elternabend geht oder dieses Kind hat oder ein alleinerziehender Vater, dann ja, ist das gleich so ein kleinen Applaus wert. Und ich glaube, es ist schon also es verändert sich schon. Aber es ist noch ziemlich am Anfang.
Wenn du gesagt hast, du hast dich von deinem Mann nicht so gesehen gefühlt. Und du hast selbst gesagt, ich habe mich auch unsichtbar oft gemacht in bestimmten Situationen. Also habe auch nicht über meine Gefühle geredet. Bist du denn auf ihn zugegangen? Hast du versucht, ihm das zu vermitteln? Oder hast du das alles in und mit dir ausgetragen?
Ich glaube beides. Ich glaube, ich habe mich ihm sehr mitgeteilt. Es kam nur wenig Rückmeldung. Also er konnte damit nicht wirklich was anfangen. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, es mit mir auszumachen. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass es ja fast alle 2 Jahre, 3 Jahre zu einer großen Krise kam, in der die Frage der Trennung immer wieder stand. Und dann war es nochmal offen. Dann hat er beteuert, okay, er wäre jetzt mehr da. Und dann ja, hat sich das natürlich wieder eingeschliffen alles. Ja.
Ihr habt ja 3 Kinder zusammen. Was hat denn dazu geführt, dass ihr euch dann schließlich doch getrennt habt?
Ich hatte schon sehr, sehr lange den Traum, die Ausbildung zur Gestalttherapeutin zu machen. Und konnte es dann einfach sehr lange nicht tun, weil ich eben dann diese 3 Kinder hatte und er sehr viel unterwegs war. Und ich habe sehr lange bei ihm dafür gekämpft, dass ich diese Ausbildung machen kann. Schlussendlich haben wir uns dann doch für diese Ausbildung entschieden. Und ich war in der ersten Ausbildungswoche und plötzlich war da ein anderer Schlag Menschen. Also die einfach emotional zugänglich waren. In der ich ja so eine Nähe gespürt habe und so eine Offenheit. Und einfach so angenommen war, wie ich bin. Und dann saß ich da und habe gesagt, ich will gar nicht mehr anders leben.
Du hast gesehen, wie es auch sein kann.
Genau. Und dann bin ich nach Hause und habe ihm gesagt, wie es ist. Und habe da schon noch mal eine Chance gegeben. Aber es hat sich dann einfach nichts geändert. Und das hat dann in mir natürlich auch gereift und so war dann irgendwann die Trennung da.
Wie ist dein Leben dann weitergegangen?
Puh, schwierig. Mein Leben ist, ich habe dann 2 Jahre lang nach einer Wohnung gesucht und habe dann schlussendlich eine wunderschöne Wohnung in einem Schloss bekommen.
Das hört sich gut an. Ja.
Es ist wirklich wundervoll tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also die Konflikte mit meinem Ex-Mann häufen sich einfach und ich bin gerade wirklich an einem Punkt, an dem ich mich von ihm in Bezug auf die Kinder sehr alleine gelassen fühle. Ich fühle mich von diesem System, vom Jugendamt auch sehr alleine gelassen. Also es gibt kaum Angebote, die eine alleinerziehende Mutter unterstützen. Und ja.
Wenn du sagst alleingelassen, Wie ist denn die grundsätzliche Regelung? Also wo sind die Kinder wann? Was habt ihr besprochen oder welche Vereinbarung gibt es?
Also die Vereinbarung ist grundsätzlich, dass ich hauptsächlich die Kinder habe. Er an einem Tag unter der Woche die Kinder nimmt, weil ich da abends arbeiten muss. Besprochen war eigentlich auch, dass er an einem zweiten Tag unter der Woche die Kinder nimmt, aber das ist nicht passiert. Ansonsten grundsätzlich alle 2 Wochenenden, wenn er da ist und nicht unterwegs ist und die Hälfte der Ferien.
Und das ist die Vereinbarung? Und wie ist deine Wahrnehmung von dem, wie es läuft?
Also alle 2 Wochenenden schafft er grundsätzlich nicht, weil er einfach auch immer wieder beruflich unterwegs ist. Aber wenn er hier ist, macht er alle zwei Wochenenden. Vereinbart war, dass er während meiner Ausbildung die Kinder betreut. Das lehnt er jetzt konkret ab und möchte das gar nicht übernehmen. Und die Hälfte der Ferien übernimmt er grundsätzlich.
Grundsätzlich, also das macht er.
Ja.
Jetzt ist es ja so, wahrscheinlich hat dein Ex-Mann jetzt wieder eine andere Wahrnehmung von all dem. Aber trefft ihr euch denn noch? Gibt es Gespräche noch?
Nee, leider gibt es keine Gespräche. Oder wenn es Gespräche gibt, dann sind die mittlerweile beim Jugendamt. Mhm. Also es gibt leider keine gute Gesprächsbasis aktuell.
Und du fühlst dich alleingelassen? Im Grunde von allen?
Naja, im Grunde ja, also von ihm schon. Wenn gerade wenn es jetzt darum geht, er übernimmt die Kinder nicht während meiner Ausbildung. Natürlich, ich muss schauen, wie ich es hinbekomme. Wir hatten eine Situation, ich musste arbeiten und er wollte in den Urlaub fahren. Und er hat mir abends die Kinder einfach vor die Tür gestellt. Die hatten zum Glück einen Schlüssel. Und also ich war einfach schon fertig. Und ich habe das Jugendamt angerufen und habe erzählt. Und habe gesagt, ich brauche einfach was, weil ich möchte einfach meine Arbeit erledigen können. Und die Aussage war vom Jugendamt, naja, vielleicht braucht er ein bisschen Freizeit. Und das war ein harter Schlag.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, eins geht mir auch noch durch den Kopf. Du hast gesagt, du hast eine tolle Wohnung in einem Schloss. Ja, da wohnst du immer noch und
ja.
Mit den Kindern.
Ja.
Jetzt ist das wieder eine tolle Umgebung, ne? Hört sich zumindest so an. Eine tolle Umgebung hattest du ja vorher. Wie sieht's denn jetzt in diesem Schloss aus? Also ist da eine Leere oder hat sich die auf eine andere Art gefüllt, diese Leere? Gibt's da jemanden, Freundinnen, Freunde, wie auch immer, wen auch immer? Wie erlebst du das?
Nee, die Leere füllt sich einerseits ja durch Freunde. Also in meinem Beruf komme ich einfach immer mehr an. Merke ich. Und ich habe hier eine sehr, sehr gute Freundin, die immer wieder versucht, mich zu unterstützen oder die einfach immer ein offenes Ohr hat. Also ich hatte nach der Ehe hatte ich nochmal eine Partnerschaft, die schwierig war, die dann auch nochmal zur Trennung geführt hat. Und was ich aktuell aber sehr schön finde, ist, wir haben uns nochmal ausgesprochen und da nähern wir uns gerade wieder an. Und aber auf eine andere Art und Weise. Also das ist, ich erwarte von ihm diese Rettung nicht mehr. So würde ich es vielleicht beschreiben. Was einfach dieser Beziehung nochmal eine ganz andere Qualität gibt.
Also das heißt, du hast ja am Anfang gesagt, du kennst dieses Gefühl der Einsamkeit noch, aber es gibt immer wieder mal Momente, wo sie sich auch auflöst. Ich denke, wenn Menschen an Einsamkeit denken, dann haben viele so dieses Bild im Kopf, da wohnt jemand allein irgendwo in einem Zimmer, geht vielleicht noch einkaufen und das war's. Wie ist denn dein Eindruck? Wie viele Menschen sind auch einsam unter vielen?
Sehr viele. Ich glaube, das ist überhaupt nicht die Wahrheit, dass man alleine sein muss, um einsam zu sein. Ich glaube, es gibt, also auch mir ging es so, ich war ja sehr einsam, auch in der Beziehung oder in der Ehe. Und war ja trotzdem nicht allein. Ich habe hier drei Kinder und war trotzdem einsam. Also ich glaube, sehr, sehr, sehr vielen Menschen geht es so, dass sie in der Menge einsam sind.
Hat dein Umfeld, also auch dein Arbeitsumfeld, in dem du dann warst, denn mitbekommen, wie es dir wirklich geht?
Jetzt zuletzt schon. Also erst als ich angefangen habe, mich auch zu zeigen. Also ich beginne grundsätzlich die Teamsitzungen mit einer kurzen Meditationseinheit und die Frage, wie es einfach geht. Und da teile ich auch, wie es mir geht und versuche damit sehr offen zu sein. Und das wirkt dem dann schon entgegen, weil dann wissen sie mich einzuschätzen wiederum. Und man kann dann das, was im Raum spürbar ist, auch einfach besser greifen.
Ich meine, heute geht es dir schon besser, aber hast du irgendwann auch gespürt, dass sich da was zuspitzt? Also, dass du Hilfe brauchst?
Ja, das war Ende letzten Jahres. Also da, also die Konflikte haben sich gehäuft. Dann war diese Trennung von, also nochmal von dieser Beziehung. Und ich habe dann versucht, irgendwie diesen Vollzeitjob, die Ausbildung, die Kinder unter einen Hut zu bekommen. Und ich war bei einem Elterngespräch bei dem Therapeuten meines Sohnes. Und er hat gesagt, naja, irgendwie hat mein Sohn, er ist so angespannt und er weiß nicht genau warum. Wie geht's ihm denn eigentlich? Und ich habe schon losgeweint. Und er hat gesagt, okay, jetzt weiß er warum. Und ich sollte in die Klinik, es ist jetzt einfach zu viel. Und die Diagnose war ja dann schlussendlich eine hochfunktionale Depression. Und das war erstmal noch ein Schritt für mich, tatsächlich in die Klinik zu gehen. Das ist, also für mich war es eine große Hürde, aber ich habe gemerkt, es geht einfach nicht. Ich gehe kaputt gerade dran. Und genau, dann habe ich mich an die, in der Klinik gemeldet.
Wie lange warst du dort?
4 Monate.
Was war mit
Also
den,
nicht ganz, ja,
ja,
drei
was war
Monate.
mit den Kindern in der Zeit?
Die Kinder, die waren beim Vater, weil die Alternative wäre sonst eine Pflegefamilie gewesen.
Und was würdest du sagen, hast du in der Klinik auch gelernt über dich?
Mehr für mich einzustehen.
Das
Also viel
heißt,
mehr. Naja, das heißt, mich nicht mehr klein zu machen und für meine Rechte und meine Bedürfnisse einzustehen. Die Klinik hat sehr viel auch mit Wut gearbeitet und Konfrontation, was ich auch sehr gescheut habe und ich glaube, viele Menschen scheuen. Aber da habe ich sehr lernen dürfen, welche Qualität das hat, wirklich in die Konfrontation zu gehen und sichtbar zu werden. Und Konfrontation bedeutet ja nicht immer was Schlechtes. Im Gegenteil, also ich finde, es ist ja eigentlich nur ja, ein Klarmachen meines Standpunktes
also die Dinge
und
auch beim Namen nennen sozusagen.
ganz
Ne?
genau, ja.
Ja. Gehörte dazu dann auch zu sagen, ja, ich bin einsam, sich das einzugestehen?
Ja.
Wie schwer war das? Oder wie weh tat das vielleicht?
Das tat sehr weh. Also das war sehr schwer, vor allem, weil wir das nicht nur im Einzelgespräch offen gemacht haben, sondern auch gefordert war, dass vor der Gruppe, also mindestens 20 Leute, wenn nicht sogar vor der großen Gruppe, also vor der ganzen Klinik, auch da deutlich zu machen, was gerade ist. Und ja, die Erfahrung war jetzt auch von mir und auch von anderen, es war sehr schwer, sich damit zu zeigen und gleichzeitig aber so wertvoll.
Warum war es schwer auch? Weil gibt es da eine Scham? Hast du dich geschämt oder
Ja.
ja?
Ja, es war eine Scham und dann auch nicht, ja, so die Angst, nicht genug zu sein oder verspottet zu werden vielleicht. Es sind ja oft auch gar nicht reelle, also ja, wirklich reelle Ängste. Aber das sind ja Ängste, die wir ja schon sehr lang kennen. Also mir war ja schon bewusst, dass mich dort dann keiner verspotten wird für meine Einsamkeit. Aber die Angst war trotzdem da.
Das heißt, in diesem, wenn man so will, geschützten Raum der Klinik hast du viele Schritte gemacht, so hört sich das an. Wie war das denn dann, als du wieder raus warst?
Es ist mal so. Also ich merke schon, dass ich das sehr viel gelernt habe. Sehr viel in ich zeige mich und auch für mich einzustehen. Und natürlich habe ich immer wieder Tage, an denen es nicht so gut funktioniert und ich spüre, dass es einfach, dass dieses Leben einfach auch mit sehr viel Schwierigkeiten verbunden ist. Aber es ist nicht mehr hoffnungslos, so wie es davor war.
Wenn du beschreibst, was macht die Hoffnung? Was sind die Hoffnungsanker, die sich in dein Leben zum Glück jetzt nicht hineingeschlichen haben, aber die jetzt da sind?
Naja, ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe, mich dafür, also erstens bewusst dafür zu entscheiden, zu fühlen. Also wenn ich mich einsam fühle, bewusst hinzufühlen und nicht in die Aktivität zu gehen und dieses Gefühl wegzuschieben. Und auch wenn es wirklich oft schwierig ist, dieses Gefühl auszuhalten, damit einfach da zu sein. Ja, und ich weiß, ich stehe jetzt für mich ein. Also ich Und ich glaube, das war ein großer Knackpunkt für mich und das ist mein Anker.
wenn es doch mal wieder diese Situation gibt, dass du dich einsam fühlst, was kann dir helfen? Hast du Wege gefunden, damit umzugehen?
Ja, also der eine Weg ist zu spüren und damit da zu sein, also diesen Schmerz, diese Einsamkeit auch zu spüren und damit in Kontakt zu gehen. Dann jemanden zu suchen und wenn es eine gute Freundin ist, die ich mal anrufen kann oder eben ein Therapeut ist, zu sagen, hey, so ist es.
Du hast ja gesagt, dein Verhältnis zu deinen Kindern ist gut und hast du den Eindruck, seitdem du die Schritte gemacht hast, dass es sich nochmal verändert, dass du auch da vielleicht trotzdem auch nochmal mehr geben kannst oder wie erlebst du das?
Oh ja, auf jeden Fall. Bei meinem mittleren Sohn war es sehr bezeichnend, weil er immer sehr wütend war und gegen mich und ich habe das nie greifen können und ich war ein Stück weit überfordert damit und ich bin dann aber aus dem Kontakt gegangen, weil ich nichts Blödes sagen wollte oder irgendwas. Und seitdem ich wieder hier bin und sichtbarer werde, kann ich ihm sagen, hey, das macht mich wütend oder das ist nicht in Ordnung. Und kann damit präsenter sein. Und plötzlich merke ich, ist er wie auch mehr da.
Das ist doch super. Ja. Das hört sich nach einem tollen Schritt an. Vernetzt du dich auch mit anderen, denen es ähnlich geht oder denen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
Ja, also es gibt jetzt noch ein paar alleinerziehende Mütter, mit denen ich Kontakt habe. Natürlich ist es schwierig, wir treffen uns kaum auf einen Kaffee oder so, weil die Zeit oft einfach nicht da ist, aber mal eine Sprachnachricht hin und her geschickt oder so. Und es ist gerade ein Familienzentrum im Aufbau bei uns und da möchte ich gern schauen, dass ich damit reinkomme und ja, einfach einen Raum biete für Menschen, denen es so geht, die einsam sind oder gerade auch Alleinerziehende, die Schwierigkeiten haben und einfach, um sich auszutauschen. Und genau, also das strebe ich jetzt auf jeden Fall an.
Und um zu zeigen, ich bin nicht die Einzige, die so denkt, fühlt, sondern da gibt's auch noch andere. Und das in dem Raum zu erkennen?
Ja. Ja, also das finde ich hilfreich, aber auch, dass ich weiß, da ist noch jemand und hey, ist voll cool, wenn sich die Kinder verstehen, dann können wir uns ja auch nochmal Freiräume schaffen gegenseitig oder wir können uns austauschen und vielleicht hast du nochmal eine tolle Idee, weil, also du kennst meine Situation ja am besten.
Ja. Und wenn du jetzt auf dein persönliches Leben nochmal schaust, nach all dem, was war, was ist dir heute im Leben wichtig?
Die Beziehung zu Menschen, auf jeden Fall zu meinen Kindern und zu mir selbst. Ja, mir ist, also für mich persönlich ist es wichtig, weiterhin präsent und sichtbar zu bleiben. Ja, so grundsätzlich finde ich wichtig, dass sich Menschen begegnen, auf welcher Art auch immer, aber dass sie miteinander reden und ja, wieder sichtbar werden, dass wir über Einsamkeit reden, über das, was uns beschäftigt und so in Kontakt kommen.
Dann wünsche ich dir ganz viele tolle Begegnungen, tolle danke. Beziehungen, ne? Ganz viel Sichtbarkeit für dich und auch für das Thema. Und danke, dass du auf jeden Fall dazu beigetragen hast, hier dieses Thema sichtbar zu machen und auch dich als Person kennenzulernen. Danke dir dafür, Daimar.
Ja, vielen lieben Dank.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser und Martin Müller, Produktion Michael Wagner und Johannes Kabatnik. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Diese Podcast-Folge ist übrigens Teil von Exit Einsamkeit, dem multimedialen Community-Projekt von SWR Doku, das Ding und dem Y-Kollektiv. Exit Einsamkeit möchte vor allem junge Menschen inspirieren, auch offen über Einsamkeit zu sprechen. Denn die sind, wie aktuelle Studien auch zeigen, besonders von Einsamkeit betroffen. Mit persönlichen Geschichten, starken Dokus und echten Begegnungen schafft das Community-Projekt Raum für Austausch, Mut und Zusammenhalt. Und übrigens am 22. November gibt's eine ganze Nacht gegen die Einsamkeit mit Aktionen und einer Dokuserie in der ARD-Mediathek. Und den Link zu Exit Einsamkeit findet ihr in unseren Shownotes. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch gerne unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.